Die Folge 102, die fünf typischsten Erfolgsbremsen bei Präsentationen.
Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
In der heutigen Episode biete ich Ihnen wieder einen Webinar-Ausschnitt aus der Führungskräfte-Challenge 2017. Und präsentiere Ihnen Judith Thorma. Sie ist examinierte Rhetorikerin der Universität Tübingen und arbeitet seit 2003 als freiberufliche Dozentin und Trainerin. In ihrem spannenden Vortrag entführte sie die Teilnehmer in die Welt der Rhetorik und sprach über die fünf typischsten Erfolgsbremsen bei Präsentationen und Vorträgen. Die für das Webinar vorbereiteten Folien können Sie hier im Podcast natürlich nicht sehen, aber Judiths Vortrag war so klar und verständlich, dass es für Sie keine Schwierigkeiten geben sollte, diesem zu folgen. In diesem Webinar hatten wir auch Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz und der einhellige Kommentar lautete: Es war eine gut investierte Abendstunde. Was ich Ihnen in dieser Episode erstmalig mit anbieten möchte, sind einige Ausschnitte aus dem Live-Chat. Diese Ausschnitte verdeutlichen einerseits einige Inhalte noch besser und andererseits zeigen sie Ihnen, wie es in den Webinar-Fragerunden zugeht. Gleich zu Beginn des Webinars hatte Judith Thorma für alle Webinarteilnehmer auch eine Überraschung angekündigt und am Ende das Geheimnis gelüftet. Diese Überraschung steht auch Ihnen als Hörer dieser Sendung zur Verfügung. Wie Sie in den Besitz dieses Geschenks gelangen, das erfahren Sie am Ende dieser Sendung bzw. im Blogbeitrag zu dieser Folge. Schalten wir nun in die Webinar-Ausschnitte mit Judith Thorma.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Führungskräfte-Challenge 2017. Ich bin dieses Jahr zum zweiten Mal dabei und freue mich, dass der Thomas so viel Vertrauen in mich setzt und vor allem auch in das Thema Rhetorik und dieses Jahr Präsentationen. Letztes Jahr war es ja das Lampenfieber und gern mal ruhig in den Chat mit reinschreiben, ob Lampenfieber auch so ein Thema ist, was Sie oder was euch immer wieder rumbringt. Dann einfach mal reinschreiben in den Chat. Vielleicht ist das auch so ein Thema, was nachher in die Fragen reinpasst. Heute kümmern wir uns um die fünf Erfolgsbremsen. Und diese Erfolgsbremsen, die haben es teilweise richtig in sich. Die Frage, die ich heute aber an alle mit habe, ist, wer hat denn heute schon präsentiert? Einfach mal so ein Jupp oder Ja oder oder Nein in den Chat mit hineinschreiben. Und ich schaue einfach mal, was der Chat so sagt. Und bin mal ganz gespannt, ob heute eine Präsentation in eurem Tag dabei war. Weil es gibt so Statistiken, die sagen, wir haben pro Tag in Deutschland fast 80.000 Präsentationen. Und ich finde, das ist eine irre Nummer, die wir dort mit drin haben. Nein, heute nein, zweimal. Ja, 30 Minuten lang, war leider nicht dabei, heute nicht. Ja, präsentieren, das ist so ein bisschen wie Golf spielen. Und wenn wir richtig gut einlochen können, dann können wir auch unseren Pokal gewinnen, den ihr dort ganz unten in der Mitte seht. Aber das, was ich in vielen Präsentationen erlebe, das ist so ein zielloses Umherschießen, dass zu viele Optionen in so eine Präsentation reingepackt wird, dass sich keiner drum schert, ob wir einen Handlungsaufruf dabei haben, also dass die Leute hinterher was zu tun haben. Ob es denn auch die Bedürfnisse trifft, die unsere Zuhörer haben, zum Beispiel der Chef, die Kollegen oder die eigenen Mitarbeiter oder sogar der Kunde. Wie sieht's denn da aus? Und eine der ganz großen Bremsen, warum viele Präsentationen so überhaupt nicht funktionieren, das ist die Sprache. Wenn nämlich der Chef eine ganz andere Sprache spricht als die Mitarbeiter. Denn wenn ihr ziellos seid, wenn ihr zu viele Optionen aufzeigt, wenn ihr ohne Handlungsaufruf sprecht und an den Bedürfnissen eurer Mitarbeiter, Kollegen oder des Chefs vorbeigeht, ja, dann wird das nichts mit einer überzeugenden Präsentation. Und oftmals macht sich das tatsächlich an der Sprache, also an der Wortwahl, an der Diktion, an dem Tempo, an der Gestaltung unserer Präsentation auch ganz deutlich sichtbar. Und deswegen ist es so besonders wichtig, dass wir hier richtig gut durchstarten. Ja, der Thomas hat vorhin schon gesagt, ich war letztes Jahr schon dabei. Wer mich also kennt, mein Name ist Judith Thomas-Gonsaufs. Und ich hatte das große Glück, über ja ein kleines, kurzes Politikerleben, was ich so mit 19, 20 Jahren mal beschnuppert habe, in die Debatten-Diskussionswelt hineinzutauchen. Und das war Anreiz für mich genug, eine Zeit lang nach Amerika zu gehen. Dort habe ich auf Colleges die College Debates kennengelernt und war hin und weg. Und wenn ich vorher noch geschwankt habe, ob ich nach Tübingen gehe oder nicht, ich bin gegangen. Deswegen auch einen schönen Gruß an die Schwäbische Alb, an Heidenheim, wer da jetzt mit zuschaut. Tübingen war einfach eine ganz tolle Zeit. Ich habe dort 6 Jahre lang mich mit der klassischen Rhetorik beschäftigt und wir hatten etwas, das nannte sich die Tübinger große Klappe oder größte Klappe. Daraus ist heute die Zeitdebatten geworden in der Kooperation mit der Tageszeitung und ein riesengroßes Thema, um halt junge Menschen an das Debattieren heranzubringen. Zweites großes Standbein, dass es auch Jugend debattiert und jetzt auch Jugend präsentiert. All diese Projekte haben ihren Ursprung in Tübingen gefunden und ich finde das so schön, dass junge Leute wieder lernen, sich miteinander streitend auseinanderzusetzen. Ja, und jetzt greife ich etwas auf, was Olaf Kramer gesagt hat, mittlerweile Professor Dr. Olaf Kramer, einer meiner Dozenten aus Tübingen. Der bearbeitet nämlich gemeinsam mit vielen jungen Leuten das Thema Jugend präsentiert. Und das nicht ohne Grund. Früher haben die alten Herren in schwarzen Anzügen ihre großen Reden geschwungen, die Kameras was drauf. Heute gehen die Leute zu TED-Talks, wenn sie was rüberbringen wollen. Denn Präsentationen, das sagt Olaf Kramer, das sind die neuen Überzeugungsreden. Und die sind nicht nur bei den TED-Talks so ganz groß dabei, sondern auch im täglichen Leben im Betrieb, in der Verwaltung, an der Uni, in den Instituten, in der Forschung, ja sogar in der Entwicklung und in der Produktion. Präsentationen mit PowerPoint, mit anderen Präsentationsmedien stehen wahnsinnig hoch im Kurs. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, dass Führungskräfte manchmal bis zu 10 verschiedenen Präsentationen in der Woche geben. Und das finde ich schon ein Hammerstück, weil 10 Präsentationen, vielleicht 20, 30, 40 Minuten, die haben es in sich. Da steckt jede Menge Arbeit und Zeit mit drin. Thomas, wenn du jetzt bitte eine der Umfragen starten würdest, und zwar frage ich einfach mal, liegen euch denn die Präsentationen? Setzt ihr da die rosarote Brille auf und sagt, oh, das macht mir unheimlich viel Spaß. Das ist mein Weg, meine Ideen vorzustellen, Kontakt zu meinen Mitarbeitern aufzunehmen. Oder, nee, da ziehen eher die Gewitterwolken auf, weil die ganze Technik und dann gucken mich alle an und ich muss auch noch reden vor allem. Oder sagt ihr einfach, nö, das ist neutral, das gehört dazu, ist halt Teil meines Jobs. Bitte mal mit abstimmen und einfach mal sagen, wie es euch damit geht. Ich bin natürlich gespannt, ob euch Präsentationen Freude bereiten, euch so richtig zum Glühen bringen oder ob es eher ein Schreckgespenst ist. Für viele Menschen ist es tatsächlich eine ganz, ganz große Überwindung, vor anderen zu sprechen. Und wenn wir dann noch in der Vorbereitung schlampig sind, dann wird schwierig. Wow, die Auswertung ist ja wirklich super. Neutral, das gehört mit zum Job dazu. Kommt immer aufs Thema an, Manuela. Ja, wo, genau. Also wenn uns ein Thema liegt, dann können wir auch ganz toll darüber sprechen. Wenn wir so ein reingedrücktes Thema haben, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Also wenn es halt neutral ist und zum Job dazugehört, dann bin ich ja beruhigt. Denn das heißt auch einfach, ihr habt einen Weg gefunden, dass das Teil eurer Arbeit ist und so soll es sein. Und dennoch können wir halt immer noch uns verbessern, uns verändern. Und hier jetzt meine 5 Erfolgsbremsen. Wer mag, schnappt sich am besten einen Stift und notiert sich die mal. Denn ganz am Ende werde ich euch fragen, welche dieser Bremsen ihr am einfachsten lösen könnt. Und die eine oder andere können wir wirklich schon morgen in Angriff nehmen. Die erste Erfolgsbremse ist, du präsentierst und hast kein Ziel. Das schon mal selbst erlebt? Wenn ihr in einer Besprechung drin sitzt oder im Kundengespräch, im Chefgespräch und da wird was gezeigt und es ist gar nicht so richtig klar, wohin die Reise geht. Die erste Erfolgsbremse, die ihr sofort lösen könnt, ist, dass ihr nur dann präsentiert, wenn ihr ein ganz klares Ziel vor Augen habt. Setze dir also eine ganz konkrete Zielsetzung, ein ganz konkretes Ziel für deine Präsentation. Was soll denn so eine Präsentation machen? Soll die Zahlen verdeutlichen? Soll die den Ablauf darstellen? Soll die Ideen sammeln? Soll die eigene Idee vorstellen? Soll die Präsentation das Monetäre erläutern? Den Arbeitseinsatz der Mitarbeiter? Den Zeitplan? Welche Aufgabe hat diese Präsentation? Ich erlebe es leider immer wieder, dass Menschen reingehen ins Meeting und sofort PowerPoint anschmeißen. Und dann ist da die ganze Zeit die Präsentation im Mittelpunkt. Aber am Ende weiß keiner so richtig, was sollen wir denn jetzt damit machen? Die erste Sache ist, ihr steht im Mittelpunkt. Ihr als Führungskräfte, als Redende da vorne, eure Aufgabe ist es, dass die Menschen euch zuhören und nicht PowerPoint. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr immer zielgesetzt PowerPoint auch mit einsetzt. Und hier auch meine erste Empfehlung dazu, macht euch eine Zeitbegrenzung. Setzt ein konkretes Ziel und setzt euch ein Zeitlimit. Gute Zeitlimits sind 7 Minuten, 11 Minuten, 14 Minuten, 24 Minuten. Und dann sollte auch schon wieder Schluss sein. Eine Präsentation, die nicht in eine Art Lehrgespräch geht, sowas, was wir jetzt hier machen, oder in eine Diskussionsgrundlage, die sollte kurz und knapp sein. Welche Vorteile haben wir denn, wenn wir uns Ziele setzen? Das erste ist, wir können viel zielstrebiger arbeiten. Wenn ich genau weiß, wo ich durch die Zielgerade laufen will, dann fällt alles andere rundherum weg. Ich kann mich von ganz viel Ballast befreien. Ich muss gar nicht 100.000 Bilder suchen oder Grafiken erstellen, weil ich habe ja mein Ziel vor Augen. Das heißt, ich kann viel effizienter und viel zielstrebiger arbeiten. Was dann passiert, das spiegelt sich in unserer Sprache wieder. Unsere Sprache formulieren wir dann ganz schnell zielführend, richtungsweisend. Wenn wir gedanklich wissen, wo es hingeht, reflektiert sich das in unserer Wortwahl, in dem Satzbau, in dem Einsatz von Grammatik, Ausrufezeichen, Bindestriche. Wir werden hier plötzlich viel, viel klarer. Und natürlich könnt ihr euch ein Hauptziel setzen und meinetwegen zwei Nebenziele. Das heißt, ihr wollt den Zeitplan darstellen, ihr wollt aber auch mit einem Abriss darüber geben, wie viel das kosten wird oder wie viele Mitarbeiter eingesetzt werden oder welchen besonderen Nutzen der Kunde davon hat. Was dann sich in unserem Körper widerspiegelt, ist nicht nur, dass wir zielstrebiger arbeiten, meistens auch kürzer daran arbeiten, dass wir bessere Worte dafür finden, sondern dass sich das in unserer Körpersprache widerspiegelt. Von dem Moment, wenn ihr den Raum betretet, in dem Augenblick, wenn ihr PowerPoint anschaltet oder an den Flipchart rangeht, das Smartboard benutzt oder euer Modell in die Hand nehmt. Ganz egal, wie ihr präsentiert, wenn ihr euer Ziel kennt, wirkt ihr automatisch selbstbewusster in eurem korporalen Auftreten. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Christoph fragt, warum 7, 11, 14, 24 Minuten? Das verrate ich nachher noch. Das ist eine schöne Frage. Super. Gucken wir uns den zweiten Bremsklotz mit an. Viele Präsentationen informieren einfach nur. Informationen kann ich meistens aber viel schneller lesen oder scannen oder querlesen, anstatt dass ich halt sage, ich schaue mir dazu jetzt eine Präsentation an oder ich spreche dazu. Wenn Ihre Präsentation oder wenn eure Präsentation einfach nur informiert, dann macht ihr es euch leicht und euren Zuhörern unheimlich schwer. Richtig gute Präsentationen, die leben davon, dass sie Handlung auslösen. Das heißt, bei euch raucht vorher der Kopf und ihr überlegt euch genau, was will ich erreichen mit meiner Präsentation? Was sollen meine Mitarbeiter hinterher ganz genau machen? Hat jeder einen Arbeitsauftrag? Was macht denn mein Kunde danach? Was braucht mein Chef, damit er was Bestimmtes für mich tun kann? Das heißt, meine Empfehlung ist, überlegt euch immer ganz genau, welche Handlung löst meine Präsentation aus? Und je klarer ihr hier ein Bild vor Augen habt, desto einfacher wird es. Überlegt euch also genau, was sollen eure Mitarbeiter nach der Präsentation tun? Was soll der Kunde tun? Soll der unterschreiben? Soll der den Auftrag auslösen? Soll der das Design in Frage stellen? Soll der seine Ideen einbringen? Es gibt 100.000 Möglichkeiten, welche Handlung ausgelöst wird. Ihr müsst aber bestimmen, welche ganz spezielle das ist. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euch immer überlegt, welche Handlung ausgelöst wird. Und das funktioniert am besten übers Kopfkino. Über das kleine Geschenk, was ich euch ganz am Ende mitgebracht habe, gibt es noch viel mehr zu erfahren über das Kopfkino. Jetzt nehmt das erstmal so als Begriff mit an. Ihr könnt auch gerne in die Fragerunde dann nochmal mit reingehen. Um Kopfkino auslösen zu können, brauchen wir gute Bilder, brauchen wir gute Slogans. Viele sagen ja am Ende ihrer Präsentation, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr mir alle so lieb zugehört habt. Und jetzt gehen wir wieder an unsere Schreibtische. Das ist nicht die Handlung, die ich meine, sondern die Handlung ist, dass eure Kollegen, dass eure Mitarbeiter 100% wissen, was jetzt der nächste Schritt für sie ist. Müssen sie selber aktiv werden? Müssen sie was zuarbeiten? Müssen sie auf eine Zuarbeit warten? Müssen sie was vorbereiten? Müssen sie was einreichen? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und oft lässt sich das über ein gutes Bild transportieren. Und viele von uns sind unheimlich kreativ. Wir dürfen uns nur nicht zu sehr einengen. Das heißt, wenn ihr unter der Dusche steht, Fahrrad fahrt, auf dem Laufband seid und ihr habt plötzlich ein Bild im Kopf, einen Slogan, eine Formulierung, eine Lebensweisheit, die genau das ausdrückt, was eure Mitarbeiter dann tun sollen, dann nutzt den. Wir haben zwar ein recht strenges Copyright in Deutschland, aber wir können ja viele Sachen leicht umformulieren. Mein Aufruf hier ist, überlegt euch immer genau, welche Handlung ihr bei euren Zuhörern auslösen wollt. So, kommen wir zur dritten Bremse. Ja, die dritte Bremse, das geht wieder eher in die Richtung informieren, anstatt zu überzeugen. Wir haben in der Rhetorik drei ganz klassische Aufgaben für jemanden, der vor anderen steht und spricht. Die erste Aufgabe ist, sie zu unterhalten. Sollen also mit einem Lächeln aus der Geschichte rausgehen. Wir sollen sie informieren und wir sollen sie überzeugen. In der heutigen Arbeitswelt gelingt es einigen Menschen ganz gut, über Humor, über Selbstironie, über humoristischen Charakter wirklich für einen Unterhaltungswert zu sorgen oder auch über richtig tolle Präsentationen. Dann aber können sich die meisten nicht entscheiden, will ich jetzt meine Zuhörer über etwas informieren oder will ich sie überzeugen, etwas Bestimmtes zu tun. Wenn wir nur informieren wollen, dann ist das ganz einfach nur reden oder einfach kommunizieren. Wenn ihr aber überzeugen wollt, dann wird es Rhetorik. Weil Rhetorik hat immer den Anspruch, Handlung in anderen auszulösen. Und meistens sogar eine ganz bestimmte Handlung. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr die Optionen, die eure Zuhörer haben, einengt. Überzeugende Redner sortieren nämlich die Informationen und bieten immer eine Auswahl an Optionen auf. Und das funktioniert am besten, wenn ihr aufzeigt, welche Konsequenz sich daraus ergibt. Das heißt, wir haben ja Angebot A, wir haben Angebot B und wir haben Angebot C. Wenn wir Angebot A wahrnehmen, dann passiert das. Wenn wir Angebot B wahrnehmen, passiert das. Wenn wir Angebot C wahrnehmen, dann haben wir dieses Ergebnis. Und viele Menschen machen das nicht. Die sagen einfach nur, wir haben diese Information, wir haben diese Option, bewerten sie aber nicht. Ja, dann empfehle ich, dass ihr euch in der Auswahl eurer Optionen ein Korsett vorbereitet. Und zwar Best Case, euren Favoriten, eure Lieblingsversion und Worst Case. Warum nicht Best Case als Lösungsvorschlag? Best Case ist meistens entweder zu teuer oder zu kurzfristig oder mit zu viel Einsatz. Best Case heißt ja, es stimmt wirklich alles bis aufs i-Tüpfelchen überein. Und wenn wir danach streben, nach diesem Perfektionismus, das alles hinhaut, dann kann das echt anstrengend, zeitintensiv und teuer werden. Worst Case ist im schlimmsten Fall, dass wir einfach so weitermachen wie bisher, also es keine Veränderung gibt und wir einfach auf das Beste hoffen. Auch nicht unbedingt so die goldene Mitte, sondern die goldene Mitte ist, dass ihr euren eigenen Vorschlag bringt und an der Stelle auch ruhig in der Mitte platziert. Weil Best Case könnt ihr relativ schnell abhandeln mit, das wäre das Beste. Und dann kommt immer dieses klassische Aber. Dann habt ihr genügend Zeit, euren eigenen Lösungsvorschlag vorzustellen und Worst Case nochmal zum Schluss mit ranmachen, wenn wir uns halt für was anderes entscheiden, dann passiert das und das und das und das. Und dann wird's ganz negativ. Ja, Christoph, die Frage, die greifen wir ganz am Ende nochmal mit auf. Ob am Anfang, in der Mitte oder zum Ende hin, da gibt's die wildesten Theorien dafür. Ich sag nachher mal, was meine Empfehlung ist. Und wir gucken uns einfach an, wie ihr euren Lösungsvorschlag am besten mit verpacken könnt. Wir könnten jetzt sagen, es ist egal, wo er steht. Es ist aber nicht ganz egal. Sondern wir brauchen einfach das richtige Timing dafür. Die Rhetorik nennt so etwas den Kairos, den opportunen Moment, die opportune Situation. Und wenn wir das erwischen, wenn wir den Chef zum richtigen Zeitpunkt ansprechen, wenn wir die richtige Länge der Präsentation nehmen, wenn wir die besten Beispiele, die besten Tabellen mit haben, die genau für unseren Lösungsvorschlag passen, dann können die Menschen damit auch etwas anfangen. Und ich bin mal gespannt, wie leicht oder wie schwer es euch fallen wird, diese Erfolgsbremse zu lösen und so richtig Gas zu geben. Gucken wir uns jetzt Nummer 4 an. Der Thomas hat ja vorhin eine tolle kleine Umfrage gestellt und hat gesagt, wer war denn schon mal mit dabei? Und ich finde das jetzt sehr beruhigend, dass 18% dabei sind, die auch letztes Jahr mit dabei waren. Und dass so viele von euch das Timing für diese Webinare so richtig gut finden. Und das verrät mir etwas über euch. Ihr habt euch damit beschäftigt, ihr habt euch die Zeit reserviert, euch sind die Themen wichtig. Und vor allem, dass ihr auch heute Abend hier bei mir mit dabei seid, zeigt mir halt, dass dieses Thema euch bewegt, euch berührt. Und es ist so unheimlich wichtig, die Bedürfnisse zu kennen. In der Werbung sagen sie ja so gerne, wir müssen den Schmerzpunkt herausfinden. Und wenn wir wissen, wo der Schmerz sitzt, dann können wir die Lösung oder die Medizin dafür mit anbieten. Naja, die Rhetorik ist da ein bisschen zurückgesetzt. Wir wollen nicht unbedingt nur den Schmerz desjenigen auslösen, sondern wir wollen Mehrheiten für die wahrscheinlichste Lösung finden. Denn Rhetorik richtet sich ja nicht nur an eine Person, sondern immer an ganz viele. Vielleicht sind es nur 3, vielleicht sind es aber auch 30 oder 300. Und wenn wir ihre Stimme haben wollen, dass sie sagen, genau deinen Vorschlag setzen wir jetzt um, dann müssen wir also die wahrscheinlichste Lösung finden, die die größte Mehrheit erhalten wird. Und dafür müssen wir richtig viel über unsere Zuhörer wissen. Der Begriff, den die Rhetorik dazu kennt, das ist das rhetorische Setting mit dem antizipatorischen Adressatenkalkül. Schöner langer Begriff, geprägt wurde er von Professor Joachim Knape, das antizipatorische Adressatenkalkül. Wir können es ein bisschen salopper Publikumsanalyse nennen. Und Thomas, hierfür haben wir jetzt die nächste Umfrage. Und ich bitte Sie, dich mal zu starten. An wen denkt ihr denn, wenn ihr eure Präsentationen vorbereitet? Thomas, ich bin mal gespannt, ob du die einblenden kannst. Genau. Auf welche Zuhörer konzentrierst du dich in deiner Präsentation? Sind es die Mitarbeiter, also das eigene Team? Sind es die Kollegen, die auf gleicher hierarchischer Ebene mit dir stehen? Ist es der Vorgesetzte? Auch wenn nicht alle immer für die Präsentation oder das Meeting mit anwesend sind. Unsere Zuhörer müssen nicht unbedingt anwesend sein, um zu erfahren, was wir präsentiert haben. Und eventuell sind es auch die Kunden. Wer den Kunden mehr im Fokus hat, der kann das gerne mit reinsetzen, einfach in den Chat schreiben. Und ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Wen habt ihr im Fokus, wenn ihr eine Präsentation vorbereitet? Klar, ich weiß, hängt vom Thema ab, aber macht mal so einen guten Querschnitt von der Hauptteil eurer Arbeit. Wen habt ihr da meistens im Fokus? Mitarbeitern, das habe ich mir gedacht. Die meisten konzentrieren sich auf ihre Mitarbeiter, denn wir sind ja im Tagesgeschäft mit drin. Aber denkt immer dran, jede Besprechung, die ihr habt, gibt es ein Protokoll, wird es vielleicht ins Intranet gestellt, gebt ihr die Ergebnisse an die Kollegen, an den Chef mit weiter. Wenn ihr also präsentiert, denkt auch immer an diese Zielgruppe mit. Und denkt auch immer daran, welche Bedürfnisse haben die. Was will denn der Chef? Der Chef will, dass die Dinge flutschen, dass er sich um nichts kümmern muss, dass er gute Ergebnisse hat, dass er tragbare Vorschläge erhält. Die Kollegen, die sollen sehen, wie gut ihr seid, wie gut euer Team ist, welche Informationen, welche Produkte ihr auf den Markt mitbringt. Das ist das, worauf eure Peers, eure Kollegen achten. Und eure Mitarbeiter, die müssen natürlich genau wissen, was muss ich denn jetzt machen, wenn ich wieder an meinem Schreibtisch bin. Und deswegen meine Empfehlung. Alle 3 Zuhörergruppen oder wenn wir die Kunden mit dazu nehmen, dann alle 4 Zuhörergruppen sind unterschiedlich. Und bei manchen ist es ganz leicht herauszufinden, wie die ticken, wie die funktionieren, was die hören müssen, um eine Entscheidung treffen zu können. Meine Empfehlung an der Stelle ist, denkt nicht nur an die primären Zuhörer, also nicht nur an die, die bei euch da jetzt in der Besprechung mit drin sind, sondern denkt auch immer an die zweite und dritte Reihe. Denn eure Präsentation, die bleibt ja nicht in diesem Raum. Da gibt's vielleicht ein Handout von oder ein Printout. Da gibt's eventuell eine virtuelle Version, eine digitale Nachlese. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie eure Informationen weitergereicht werden. Und deswegen denkt immer daran, ihr müsst auch die anderen im Fokus mithaben. Wenn wir uns jetzt anschauen, Mitarbeiter, Kollegen und Vorgesetzte, dann haben die ganz krass entgegengesetzte Bedürfnisse. Der Kollege, der guckt, was macht denn der andere so? Da ist ein ganz hoher Konkurrenzkampf mit dabei, in vielen Firmen noch. Bei manchen Firmen ist es auch eher schon das Zusammenarbeitende, wo es sich ineinander verzahnt, wo wir sehr flache Hierarchien haben, wo wir voneinander profitieren. Ihr arbeitet den Kollegen also oft auch zu. Der Vorgesetzte hat ein ganz anderes Ziel. Der Vorgesetzte, der will Ergebnisse haben. Der will Tragbares haben, mit dem er dann zum Kunden gehen kann, mit dem er zur Messe geht, mit dem er Verhandlungspartner einbinden kann. Also auch er will einfach nur Ergebnisse haben. Die Mitarbeiter, die brauchen aber das Tagesgeschäft. Und Mitarbeiter sind auch ganz häufig so, dass sie erst aktiv werden, wenn sie verstanden haben, warum sie es machen sollen. Gerade wenn wir uns jetzt die Generation Y angucken, die da auf uns drauf zurollt, die machen nicht heute einfach nur eine Aufgabe, weil der Chef das sagt, sondern die wollen einen Sinn da drin sehen. Und viele andere Menschen gehen auch viel fröhlicher, leichter und effizienter an ihre Arbeit, wenn sie verstehen, warum soll ich das denn machen? Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch die Bedürfnisse eurer Zuhörer anschaut. Wir haben ja unsere Kollegin auch mit LinkedIn dabei. LinkedIn und Xing sind zwei ganz tolle soziale Netzwerke, in denen ihr auch ganz viel über eure Mitarbeiter erfahren könnt. Das heißt, wenn euer eigenes Team bei Xing oder bei LinkedIn mit ist oder ihr im Intranet euer Team mit aufgestellt habt, schaut einfach drauf, worauf achten die? Sind die penibel? Sind die eher laissez-faire? Achten die auf das, auf Zahlen? Brauchen die eher die Geschichte rundherum? Hier haben wir eine ganz enge Verbindung zu dem Bereich Kopfkino und Wortwahl und gemeinsame Sprache finden. Je besser ihr eure Mitarbeiter kennt, desto besser passt eure Präsentation. Einen Mitarbeiter hat man ja bestenfalls schon vorher im Boot. Manuela, das wäre super, wenn wir das immer so haben. Aber ich kenne ganz viele. Gerade gestern sprach ich mit einer Schulleiterin, die sagt, ich hatte so eine tolle Idee, ich habe das meinem Kollegium präsentiert. Und die haben mir einen kalten Waschlappen ins Gesicht gehauen, weil die waren überhaupt noch nicht beim Thema dabei. Geld war da, Ressourcen waren da, Ziel war da, aber die Mitarbeiter haben noch überhaupt nicht eingesehen, wieso, weshalb, warum. Und klar, im besten Fall haben wir die Mitarbeiter schon im Boot mit drin, aber ganz häufig wollen wir als Führungskraft ja auch etwas Neues einbringen, ein neues Ziel setzen, eine neue Aufgabe vergeben. Und wenn wir da die Mitarbeiter noch nicht dabei haben, dann kann das Ding echt nach hinten losgehen. So, schauen wir uns den Punkt Nummer 5 an. Ich habe vorhin gesagt, das ist einer mit der, an dem sich das am ehesten widerspiegelt. Führungskräfte und ihre Mitarbeiter haben nicht unbedingt den gleichen Bildungsweg. Wir haben nicht unbedingt die gleiche soziale Stellung. Auch wenn sich das immer mehr angleicht, dass wir sehr viele Menschen haben, die mit dem Abitur in den Facharbeiter hineingehen, viele Menschen, die ein Bachelorstudium abschließen. Führungskräfte zeichnen sich aber häufig dadurch aus, dass sie im Ausland waren, dass sie interkulturell aufgestellt sind, dass sie in unterschiedlichen Orten gelebt und gearbeitet haben, dass sie unterschiedliche Bereiche in einem Unternehmen kennen. Das heißt, die Erfahrungswelt einer Führungskraft ist oft eine ganz andere als die der eigenen Teammitglieder. Und das ist ja auch gut so, sonst wäre sie ja nicht Führungskraft. Und dann haben wir immer so ein leichtes Abwärtsgefälle zu den eigenen Mitarbeitern hin. Bei den Peers, also bei den gleichgestellten Kollegen, da ist es so, dass wir häufig die gleiche Sprache sprechen. Wobei jeder natürlich nochmal sein eigenes Fachgebiet hat, seine eigene Suppe, in der wir immer so ein bisschen köcheln. Und wir haben natürlich auch unseren Chef. Unser Chef hat vielleicht nochmal eine ganz andere Lebensgeschichte, als wir das als Führungskraft mit haben. Von daher ist es wichtig, eine Ebene zu finden, in der die Sprache verbindet und nicht trennt. Wer hat denn da schon mal selbst Erfahrungen gemacht, dass die Sprache eher getrennt als verbunden hat? Dann ruhig in den Chat hineinschreiben, gerne auch Beispiele. Denn es ist wichtig, dass wir immer in der Praxis bleiben. gleiche Sprache heißt halt die gleiche Verwendung von Abkürzungen, internen Worten, sogar von eigenen Wortschöpfungen, die es in einigen Teams gibt. Ich habe ein Architekturbüro in Berlin mit drin. Die haben in ihrem eigenen kleinen Unternehmen 500 Abkürzungen. Und die können die alle rauf und runter. Da müssen die gar nicht mehr nachdenken. Da kann ich nachts um 3 hinkommen, an der Schulter rütteln und sagen, sag mir mal, was ist denn? Und die können das alle aus dem Ärmel schütteln, weil das die Gruppensprache ist. Sobald aber dort ein Investor dazukommt oder ein Kunde oder jemand vom Bausenat in Berlin, dann haben die verloren. Da sprechen sie nicht mehr die gleiche Sprache. Oder auch wenn neue Kollegen oder Subunternehmen dabei sind, dann ist die Sprache weg. Und einer der jungen Geschäftsführer, es sind 3, ein erfahrener älterer Herr und 2 junge, kräftige Männer, die das Ding jetzt weitertragen wollen, die nächsten 30 Jahre. Selbst die 3 sprechen schon nicht mehr die gleiche Sprache. Und das ist auch normal. Unterschiedliche Generationen benutzen andere Worte, andere Strukturen, andere Werte, die wir über die Sprache bringen. Ja, wissenschaftliche Disziplinen sind auch natürlich auch mit dabei. Und wir können es auch ganz häufig haben in der Wissenschaft, dass 2 das gleiche Wort benutzen, aber was ganz anderes darunter verstehen. Also wenn wir nicht gerade das Periodensystem nehmen, wo jeder wirklich genau weiß, was damit gemeint ist und wir eine eindeutige Sprache haben, dann kann der gleiche Begriff ganz unterschiedlich ausgelegt und auch belegt werden. Ja, gucken wir uns doch mal an, was wir dort tun können. Wir müssen eine gemeinsame Sprache finden. Ist, glaube ich, sehr offensichtlich, dass das der Weg ist. Eine gemeinsame Sprache finden heißt hier an der Stelle, das Fachvokabular einsetzen, wo es wirklich für Klärung dient oder der Klärung dient und wo es die Verständlichkeit unterstützt. Aber ansonsten können wir Fachvokabeln durch Alltagssprache ersetzen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr als Führungskräfte damit spielt, dass ihr unterschiedliche Sprachstile für unterschiedliche Gesprächspartner habt. Wenn ihr die gleiche Präsentation für eure Mitarbeiter nehmt und mit der gleichen Präsentation in die Teambesprechung der Abteilungsleiter reingeht, weil der Inhalt ja der gleiche ist und der Chef euch vielleicht auch nochmal dazu bittet, weil da jetzt nochmal ein Externer dazugekommen ist und ihr immer die gleiche Präsentation benutzt, dann ist das total okay. Wichtig ist, dass ihr eure mündliche Sprachebene eurem Zuhörer, eurem Publikum anpasst. Wer kann denn sowas? Wer kann denn das ganz bewusst mit hingehen und mit aufnehmen? Ja, Codeadaption, richtig, Rolf, das ist was ganz Wichtiges. Und wir müssen das im Vortrag umändern. Genau, wir müssen das mit umsetzen, sonst haben wir da tatsächlich Fragezeichen im Gesicht mit drin. Wichtig ist für euch, dass ihr euch einfach bewusst macht, wir können mit Sprache spielen. Und deswegen gehört auch nicht viel Text in eine Slide mit rein, in eine Folie mit rein, sondern wir müssen mit Assoziationen arbeiten. Weil dann kann sich jede Zuhörerebene das heraussuchen, mit dem sie auch arbeiten können. Da kann jeder Intellekt dann auf das zugreifen, was er verarbeiten kann. Ja, und wir können es halt auch noch vereinfachen, wenn wir mit einem einfachen Satzbau arbeiten. Hauptsätze, 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 sagen die neurolinguistischen Programmierer sehr gerne. Ja, es darf ruhig ein bisschen komplizierter sein, aber bitte nicht oben links auf der A4-Seite anfangen zu schreiben und unten rechts aufhören und zwischendurch lauter Semikolons und Bindestriche und Gedankenstriche und Querverweise und rückwirkende Nebensätze und erläuternde Nebensätze einbauen, sondern wirklich versuchen, auf den Punkt zu kommen, kurz und knapp zu sprechen. Ja, und jetzt ist die spannendste Frage. Und wer sich das mitgeschrieben hat, der kann das jetzt auch gerne bei den eigenen Notizen vermerken. Ansonsten haben wir dafür auch gleich nochmal eine Umfrage. Mein Anliegen ist es jetzt, von euch zu erfahren, welche dieser 5 Erfolgsbremsen kannst du ganz leicht lösen? Ich zeige sie euch nochmal im Schnelldurchlauf. Ich liebe diesen Satz, das ist mal wieder eine Fernsehshow. Also, die erste Erfolgsbremse ist, setze dir ein konkretes Ziel für deine Präsentation. Die zweite Erfolgsbremse liegt darin, dass wir keine konkrete Handlung haben. Also, lege eine konkrete Handlung für deine Zuhörer fest, im Höchstfall 2, wenn wir unterschiedliche Zielgruppen drin haben. Finde eine gemeinsame Sprache, denn wenn sie dich nicht verstehen, können sie dir nicht folgen, kannst du sie nicht überzeugen. Nummer 4, Best Case, Worst Case, mein Lösungsvorschlag. zeige dabei immer die Konsequenzen auf und mache es den einzelnen Zuhörer einfach, eine qualifizierte Entscheidung zu treffen. Und Nummer 5, bediene alle Zuhörergruppen. Es mögen 3, 4, 5 oder sogar noch mehr Zuhörergruppen sein. Überlege dir vorher immer genau, wer ist die Hauptzielgruppe? Und ich kenne schon Fälle, da hatten wir Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen dabei und aus dem Einkauf hat eine Führungskraft dort einen Vortrag gehalten und es waren Vertreter aus allen anderen Abteilungen im Haus mit drin, die mit den Materialien gearbeitet haben. Und wenn er jetzt nur für diese Zielgruppe gesprochen hätte, dann wäre das Ding völlig nach hinten losgegangen. Denn er musste an die jeweiligen Entscheider in den Teams rankommen. Und jetzt bin ich gespannt. Welche Bremse könnt ihr morgen schon mit lösen? Konkretes Ziel setzen und konkrete Handlung hervorholen. Richtig. Das sind in der Tat die beiden Erfolgsbremsen, an denen ihr ganz schnell arbeiten könnt. Eine konkrete Handlung sich zu überlegen, das ist das A und O, wenn ihr überzeugen wollt. Und das Beste ist dann auch noch, wenn ihr nicht damit endet, so vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, sondern packen was. Los geht's, auf geht's. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ihr macht das und ihr macht das. Und dann auch wirklich den Mut haben, dort die Präsentation zu beenden. Im besten Fall habt ihr ja einen Moderator in eurer Besprechung mit drin und dann könnt ihr dort auch wunderbar mit zugreifen. Wollen wir also schauen, dass wir das mit hinkriegen. Also dieses Ergebnis, dass fast die Hälfte sagt, konkrete Handlung auslösen, das finde ich ganz klasse, weil Rhetorik will Handlung auslösen. Ihr als Führungskräfte habt die Aufgabe, die Marschrichtung vorzugeben und es jedem Mitarbeiter so leicht wie möglich zu machen, innerlich eine Entscheidung zu treffen. Wir kennen das Problem ja alle, diese innerliche Kündigung. Dass wir also sagen, ich weiß nicht warum und das interessiert mich nicht und ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift. Wenn die Mitarbeiter aber dieses Flämmchen, was in euch leuchtet, wahrnehmen können und für sich selbst eine Flamme mitnehmen können, um zu sagen, ich mache das, weil ich verstanden habe, warum, dann seid ihr auch mit eurem Team erfolgreich.
Das war der Vortrag von Judith Thormer. Jetzt habe ich noch einige Ausschnitte, wie angekündigt, aus der Fragerunde für Sie zusammengeschnitten.
So, hier war, warum genau 7, 11, 14 und 4 oder 24 Minuten?
Ja, das kommt aus der Psychologie. Die Psychologie, die hat ganz spannende Untersuchungen festgestellt, wenn wir den Leuten sagen, okay, wir machen 5 Minuten Raucherpause. Kennt ihr das? Ihr sagt eurem Team, wir machen jetzt 5 Minuten Raucherpause. Was passiert denn dann? Thomas, was passiert denn bei dir, wenn du bei deinen Meetings am Mittwoch sagst, wir machen jetzt 5 Minuten Pause?
5 Minuten Raucherpause heißt, es wären 10 Minuten.
Ja, genau. Und wir haben so diese Zeiträume bei uns drin. 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Und dann kommt ja auch Outlook noch mit dazu. Outlook gibt uns das ja auch so schön vor, dass wir angeblich immer nur einen Halbstundentakt haben. Wir können diese Zeitlinie bei Outlook auch sogar auf 5 Minuten runterpoolen, wenn wir das wollen. Und für unsere Präsentation ist das Gleiche. Wenn wir sagen, ich plane meine Präsentation auf 15 Minuten, dann wären das unter Garantie 20 oder sogar 25 Minuten. Wenn ihr euch selber aber sagt, ich stecke mir dieses Ziel, dass ich innerhalb von 7 Minuten alles Wichtige erklärt habe und ich gehe dann in die Diskussion, ich gehe dann rein, die Fragen zu beantworten, dann gebt ihr euch ein gutes Korsett vor. Auch das ist das rhetorische Setting. Und die Psychologie hat halt einfach so bestimmte Zeitschneisen festgeschrieben und das sind halt diese 4 Minuten, 7 Minuten, 11 Minuten, 14 Minuten. Und probiert doch einfach mal aus, wenn ihr sagt, okay, unser nächstes Meeting, ich lade euch ein und ich denke, in 29 Minuten haben wir alles besprochen. Dann bin ich mal gespannt, was da passieren würde.
Frage von Christoph. Die Empfehlung soll am Anfang der Präsentation oder am Ende der Präsentation gegeben werden?
Ja, also da können wir jetzt 5 Experten fragen und wir kriegen 5 Antworten. Meine Empfehlung ist, ihr seid Sandwich-Manager. Das heißt, ihr habt euren Chef über euch, ihr habt eure Mitarbeiter unter euch. Und so wie ihr selber der typische Sandwich-Manager seid, oder auch wenn ihr Selbstständige seid mit dem eigenen Team, ihr habt euren Kunden, ihr habt euren Auftraggeber und ihr habt eure Zuarbeiter, ihr habt eure Subunternehmer mit dabei. Ihr selbst steckt immer in der Mitte mit drin. Und ein Weg, mit dem ich gut gefahren bin, das ist entweder zu sagen, okay, ich packe das ganz Schlechte nach vorne, weil dann sind die Leute erstmal geschockt und ich habe die Aufmerksamkeit. Ich packe dann das absolut Tollste, wo es aber 100.000 Aber-Situationen gibt und ich ende dann mit meinem eigenen Lösungsvorschlag. Das ist eine ganz bewährte Vorgehensweise, finden wir auch in vielen Fachvorträgen. Bei Symposien wird das gerne genommen. Reportagen gehen gerne so vor. Es ist also ein guter Weg, damit einherzugehen. Es kommt ein wenig drauf an, wenn ihr beim Chef seid. Chefs ticken meistens ein klein wenig anders. Da ist es ganz gut, wenn ihr euren eigenen Vorschlag in die Mitte mit reinlegt. Weil dann kann er nämlich sagen, okay, das nicht, was bleibt dann noch übrig? Den gucken wir uns jetzt nochmal genauer mit an. Also es hängt ganz stark von der Zielgruppe ab und es hängt auch stark davon ab, ob diese Vorschläge wirklich sehr unterschiedlich sind. Je unterschiedlicher sie sind, dann ruhig mit dem Worst Case oder mit dem Best Case anfangen, das ist dann egal. Und dann einfach schauen, dass ihr halt fließend in so eine Diskussion rübergeht. Und ihr müsst euch überlegen, wollt ihr über das Best Case diskutieren, über das Worst Case oder über euren eigenen Vorschlag? Wenn ihr über euren eigenen Vorschlag diskutieren wollt, den weiterentwickeln wollt, dann den eigenen Lösungsvorschlag ans Ende setzen.
Dann war hier noch eine Frage vom Christoph. Unterschiedliche Sprache, eher im Bereich positive oder negative Assoziationen?
Ja, Sprache kann sehr positiv oder sehr negativ sein, aber das ist damit gar nicht gemeint. Es ist eher so, dass vielleicht der einzelne Mitarbeiter, wenn wir jetzt von so einem kleinen produzierenden Unternehmen ausgehen, und ich habe jetzt mal den Geschäftsführer vor Augen, der über sich den Konzernchef hat und sein eigenes Team vor Ort. Der hat da einen CAD-Ingenieur mit drin, der hat einen Einkauf mit drin, der hat seine Assistentin drin, der hat einen Produktionsleiter mit drin. Und die ticken alle total anders. Und wenn er mit denen jetzt genauso spricht wie mit seinem Konzernchef, dann fühlen die sich abgehängt. Und dann fühlen die sich klein und das betrifft mich ja nicht, das ist nicht mein Ding. Also da muss er sehen, dass er eine Sprache findet, die zu ihnen passt. Wahrscheinlich gehen wir da so 2, 3 Stufen von unserem eigenen von unserer eigenen Sprachebene herunter, um einfach die eigenen Mitarbeiter erreichen zu können. Wir dürfen aber nicht komplett auf Fachvokabular verzichten, denn dann hängen wir tatsächlich die wieder mit ab, die halt sich mehr dafür interessieren, die vielleicht stärker am Thema drin stehen und haben dann auch da wieder einen Verlust. Negativ und positiv ist nochmal eine ganz andere Schiene. Wer sich nachher das kleine Geschenk mitholt, der hat dort ein Thema Weichmacher mit drin. Weichmacher ist zum Beispiel, also wir könnten ja vielleicht unter Umständen, wenn es denn zeitnah möglich wäre, vielleicht, also solche Formulierungsbrücken, hinter denen wir uns gerne verstecken. Ich sag immer entweder Tür auf und Fenster zu oder Fenster auf und Tür zu, aber sagt den Leuten, was ihr wollt. Wenn ihr euch immer ein Fenster auflasst, durch das ihr noch hinauskrabbeln könnt, dann schlägt sich das in eurer Sprache wieder. Und das ist dann wirklich so, wo die Leute anfangen, Spielräume zu finden, das auszulegen und dann nicht das machen, was ihr von ihnen wollt.
Die Antje hat hier noch einen Kommentar. Sie sagt, sehr schade, dass wir hier nicht unterscheiden, um welche Art von Präsentationen es geht. Ich habe das Gefühl, dass viele Details bei Fachvorträgen nicht funktionieren, bei denen ich informieren möchte.
Ja, wenn die Hauptaufgabe das Informieren ist, dann ist es tatsächlich anders. Aber dann reden wir auch nicht von Rhetorik, sondern dann reden wir halt von ein bisschen Schönreden. Rhetorik will Handlung auslösen. Und auch bei einem Fachvortrag informiert er ja über verschiedene Optionen. Und ihr wollt ja, dass der Kunde sich oder der Mitarbeiter oder der Chef sich für das eine oder andere entscheidet. Wenn wir einen reinen Fachvortrag haben, dann sind wir in der Schule oder an der Uni. Dann sind wir aber ganz selten in der Wirtschaft mit drin, wo es darum geht, eine Entscheidung treffen zu können. Wenn es ein reiner Fachvortrag ist, dann müsst ihr euch auch euer Publikum anschauen. Dann müsst ihr auch auf die Sprache achten. Dann geht es auch darum, dass ihr abwägt, in welcher Reihenfolge präsentiere ich etwas. Aber das ist dann nicht das Allerwichtigste. Wenn es aber darum geht, dass über den Fachvortrag eine Diskussion gestartet werden soll, was jetzt als nächstes zu tun ist, dann agiert ihr argumentativ, überzeugend und dann seid ihr auch ganz stark in der klassischen Rhetorik mit drin. Antje, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ansonsten gerne nochmal nachschießen.
Der Christoph macht nochmal eine Anmerkung, dass das vorhin von ihm keine Frage war. Er redet mit Mitarbeitern, er ist positiv besetzt, aber der Mitarbeiter hat eine negative Einstellung. Das meinte er mit der Distanz in der Sprache.
Ich sprach vorhin von diesem Feuer. Vielleicht hat der Christoph ja wirklich Feuer und Flamme gefunden für sein Thema. Und er brennt dafür. Vielleicht hat er auch ganz stark den Auftrag einfach nur bekommen, genau das jetzt zu tun. Wenn der Mitarbeiter aber nicht auch wenigstens ein kleines Flämmchen in sich selber führt, um zu sagen, das lohnt sich dafür zu arbeiten, dann ist es sehr häufig sichtbar dadurch, dass dort eine negative Sprache gebraucht wird. Also wir gehen rein und sagen, Mensch, wir haben die Aufgabe bekommen, ein neues Konzept zu entwickeln. Und der Mitarbeiter antwortet dann eventuell, oh Mann, die drücken schon wieder die Arbeit auf uns ab und wir müssen die Detailsuche machen. Also da kommt was ganz anderes an, weil die einfach noch nicht verstanden haben, welches Potenzial da für sie selber drinsteckt, was sie vielleicht selbst dadurch gewinnen. Und ich vermute auch, dass Mitarbeiter, die eine negative Sprache dann in dem Moment benutzen, Indikatoren dafür haben, dass sie innerlich gekündigt haben, dass sie nicht mehr hundertprozentig bei der Sache sind. Weil wer sich für eine Sache begeistert, bei dem ist das Glas halt nicht halb leer oder halb voll, sondern das ist immer voll und zwar ein bisschen mit Wasser und ein bisschen mit Luft.
Judith, die Mandy fragt, wie kann man eine Selbstpräsentation abschließen?
Mandy, fangen Sie schon mal damit an, dass Sie nicht sagen, wie kann man, sondern wie kann ich? Wie kann ich meine Selbstpräsentation abschließen? Oder wie kann eine Führungskraft eine Selbstpräsentation abschließen? Dieses Mann, das ist so ein typischer Weichmacher, hinter dem wir uns gerne verstecken. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass Sie anfangen, von sich zu sprechen. Wer sich das kleine Geschenk nachher runterlädt, dort ist mit drin der Pfeil von Klaus Steinke, da geht's um positive Formulierungen. Wenn wir jetzt mit einer Selbstpräsentation arbeiten, dann kommt es darauf an, dass die Mitarbeiter hinterher auch wissen, was sie mit ihnen anfangen können.
So, das waren nun die Webinarausschnitte aus der Führungskräfte-Challenge 2017 mit Judith Thormer. Empfehlen darf ich Ihnen auch die Folge 64 dieses Podcasts. Dort finden Sie ebenfalls einen Webinar-Mitschnitt aus dem letzten Jahr mit Judith Thormer zu dem Thema Lampenfieber und Präsentation. Und wie schon erwähnt, es gab auch ein Geschenk. Als Überraschung hatte Judith für alle Teilnehmer erstens die 6 Schritte zur Präsentation und zweitens ihre Rhetoriktipps mitgebracht. Wenn Sie diese Überraschung ebenfalls abrufen möchten, dann besuchen Sie meinen Blog unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 102. Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Dort auf dem Blog finden Sie dann die Links zu diesen beiden Geschenken. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute kommt es von Art Williams. Ich sage dir nicht, dass es leicht wird. Ich sage dir, dass es sich lohnen wird.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, sharing is caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.